Ein dritter Punkt, deshalb. Und das ist immerhin dann nochmal so ein Abschlusspunkt und auch so eine interessante, vielleicht auch strittige Lehre über das Verhältnis von Geld und Gewalt, also über wie kapitalistische Staaten gewaltmäßig unterwegs sind. Alles, was da Weltmarkt ist, was als Reichtumsquelle staatlicher Macht da organisiert wird, das wird nicht bloß und kann werden zum Anlass für diese Gewaltkonkurrenz, zum Streitgegenstand, der sich dann in die Frage übersetzt, ist mir ein anderer Staat eigentlich zu willen? Und immer dann, wenn es sich in diese Frage übersetzt, also in eine ganz andere verwandelt, eben als die der im engeren Sinn ökonomischen Bedingungen und Bestimmungen, sondern alles eben von ökonomischen Unzufriedenheit, von dem Kontrollbedarf aufs Öl bis zum störenden, zum entgegenstehenden Waffenarsenal irgendeiner angefeindeten Macht, kann eben zum Gegenstand dieser oder ist Gegenstand dieser Konkurrenz und wird dann auch zum Anlass und zum Grund, zum vitalen Interesse zu erklären, dass dann generell die andere Macht sich zu ändern hat, also zum Gegenstand einer Anfeindung, wenn sie das nicht tut. Also das ist nicht bloß das ganze Getriebe führt darauf hin und ist Anlass und Gegenstand davon, sondern der Verkehr zwischen den Staaten, das, was sie daraus an Reichtum und so weiter beziehen, wird zum Mittel der Einflussnahme und Kontrolle. Also das ganze ökonomische Treiben, innen wie außen, wird dann auch für die Machtfragen und für die Machtauseinandersetzung funktionalisiert. So anders gesagt, die Staaten beanspruchen es und setzen es ein und strapazieren es, und zwar nicht erst im Krieg, sondern ständig, erst dazu, um sich mit Machtmitteln im engeren Sinn auszustatten, um sich weltweit als solche geltend zu machen, um andere Staaten dann auch erklärtermaßen abhängig zu machen, erpressbar zu machen, dann auch im Zweifelsfall damit zu erpressen, mit der Drohung, mit Abbruch der Beziehungen, also dazu andere Staaten gefügig zu machen. Also der ganze Verkehr, die nationalen wie internationalen Mittel und Abhängigkeiten werden wirklich laufend in dem Sinn zur Geltung gebracht, wie Staaten es fürchten. So wie Amerika es in dem Beispiel vorhin an China immerzu als drohende Gefahr bespricht, so werden diese Mittel wirklich zur Geltung gebracht, nämlich als Hebel für die Kontrolle, als Bestimmung des anderen Staatswillens, als Waffen in dieser Gewaltkonkurrenz, um die andere Macht durch die eigene zu beeindrucken und dann schließlich und endlich auch als Mittel für Krieg. Da werden sie dann geopfert, sowohl sachlich wie menschlich, und nicht bloß die der anderen, sondern auch die eigenen. Da wird überhaupt, tritt das Verhältnis dann überhaupt erst einmal ganz offen zutage, dass Reichtum eben für die Macht da ist und schon gleich, wenn die sich grundsätzlich in Frage gezogen sieht. Also das, was ich am Anfang als, naja, eine Herrschaft Schmarotz am Reichtum gekennzeichnet habe, das nimmt im Krieg wirklich die Form an, sie vernichtet und zerstört ihn auch. Und da gibt es vielleicht eine letzte Errungenschaft kapitalistischer Staatenverhältnisse noch zu bemerken. Also diese Staaten beziehen aus den Kapitalverhältnissen, die sie national kommandieren und international dirigieren, also nicht immer bloß ihre Kriegsgründe, sondern auch die schlagendsten Kriegsmittel. Die verfügen dann wirklich über entwickelte Produktivkräfte und damit auch über die entwickelsten Destruktivkräfte im militärischen Bereich. Also die haben dann Geldkapital, das ihnen mit und wegen seines Geschäfts auch diese Mittel zur Verfügung stellt. Also das zum militärisch-industriellen Komplex. Und sie verfügen außerdem, auch nicht zu vergessen, um das noch anzuführen, über Völker, die nicht bloß fürs Wachstum, sondern auch für den Krieg bereitstehen, also sich einsetzen lassen, die den Staat mit diesen, mit seinen Machtinteressen glatt als ihre Lebensgrundlage verteidigen. Und solche Staaten, die haben eben dann auch die größte Freiheit, eben die meisten Mittel, ihre Geldhoheit im Notfall bis zum Ruin des Geldes, bis ihr Militärapparat richtig bis zur Ruinierung von allen möglichen Reichtumsquellen daheim und auswärts zu strapazieren. Und die opfern dann auch ihre Massen für ihre Selbstbehauptung und im Krieg eben schon gleich. Also alles das sind die schlagenden Mittel, um auf die Konkurrenz der Gewalten einzuwirken. Handel und Wandel werden dann eingesetzt, um andere zu erpressen. Geld wird eingesetzt, um andere mit Kredit zu lenken, Anforderungen durchzusetzen, über die sie dann bestimmen. Und alles wird eben, wie gesagt, am Ende, im Zweifelsfall, wenn die Gewaltfrage ausgetragen wird, wenn eben solche Staaten beschließen, dass ihre Kontrollmacht gefährdet, angegriffen und bestritten ist, dann aufs Spiel gesetzt, nämlich funktionalisiert dafür, dass sich Staaten als Nutznießer und Garanten des weltweiten Kapitalismus behaupten. Ich meine, gibt es noch 5 Minuten Zeit? Ja, ich wollte, also das wäre jetzt so ein genereller Schlusspunkt gewesen, sozusagen ein Umkehrpunkt, dass hier das Verhältnis von eine Staatsmacht stattet sich per Kapitalismus mit Mitteln aus, bis eben zu diesem, sie erschließt sich nicht laufend weltweite Reichtumsquellen, sondern sie zerstört sie auch, gediehen ist. Also in diesem Ausblick will ich vielleicht noch eine mehr, wenn wir sagen, weltpolitische Lagebemerkung anschließen. Wo übrigens die ganzen historischen und logischen Abläufe auch in dem Artikel sehr ausführlich behandelt worden sind. Nämlich erstens ist es logisch, dass in dieser Konkurrenz der Gewalten, die potenten Nationen, also die USA als Führungsmacht allen voran, erstens den weltweiten Gewaltbedarf unmittelbar als ihr nationale parteiliche Sache repräsentieren und geltend machen und andere darum konkurrieren, darin eine mitbestimmende Rolle zu spielen. Und das ist ein ziemlicher Widerspruch. Nämlich dieser globale kapitalistische Verkehr zwischen den Staaten, der braucht eine globale Gewaltordnung, also wirklich ein lückenloses Abschreckungsregime im Grunde. Aber der geht eben nicht als friedliches Einigungswerk von Staaten, da konkurrieren wir doch lieber ökonomisch als gewaltsam gegeneinander, sondern eigentlich beruht der historisch auf der Durchsetzung einer Macht, beruht heute immer noch auf dem laufenden Geltendmachen amerikanischer Gewalt und provoziert umgekehrt laufend die ganze Staatenwelt zu Bemühungen, ein Machtmonopol über diesen Staatenverkehr nicht zuzulassen, also auch sowas wie die dafür repräsentative Macht, soweit es geht und reicht, in Frage zu stellen. Also mal so rum gesagt, nachdem der gemeinsame Feind Sowjetunion, der mal den Westen zusammengeschmiedet hat, weg ist, kommt überhaupt der Widerspruch einer solchen kollektiven Weltbeherrschung, die eben zu diesem globalisierten Weltmarkt dazugehört und überhaupt nur zu ihm geführt hat. Er soll richtig aufs Tapet. Also jeder möchte den anderen instrumentalisieren dafür, also dass die Beherrschung der Welt im eigenen Interesse passiert, mal so generell gesagt. Also deswegen sollen Kriege auch nicht nur Abweichler, sondern überhaupt andere festlegen. Und alle anderen rechnen damit und wollen mit ihrer Stellung eben diese Festlegung auf keinen Fall zulassen, sondern umgekehrt eigentlich amerikanische Macht begrenzen und der Rücksichten aufzwingen. Nur ein Beispiel dafür, weil das jetzt gerade so virulent ist und weil es so ärgerlich ist. Nämlich ganz billig an der Besprechung bloß des jetzigen Ergebnisses des Irakkriegs kann man was merken. Also einerseits haben die Amis dort mit ihrem Krieg das, was ich gemeint habe mit kapitalistische Staaten sind im Zweifelsfall wegen ihrer Gewaltkonkurrenz auch destruktiv. An diesem Ergebnis sehen, es ist einfach kein Beitrag zu irgendeiner Erschließung ökonomischer Quellen. Im Gegenteil, es ist ein Dokument, das das schöne Weltordnen, wo es zum Kriegsgegensatz eskaliert, auf Benutzung und Benutzbarkeit wirklich keine Rücksicht nimmt. Zweitens ist es auch ein Dokument, das mit der Gewalt, mit dem Krieg, auch mit dem Sieg im Krieg, die Gewaltkonkurrenz überhaupt nicht erledigt ist, sondern angestachelt wird. So einerseits nämlich, jetzt komme ich auf die Besprechung, ist ja bemerkbar, diese elende Schadenfreude, ach Amerika hat sich übernommen, man sieht es, die schaffen es ja doch nicht. Die können es nicht allein, die müssen Rücksicht nehmen. Nicht auf den Irak, sondern auf uns. Und zwar mehr, als sie wollen. Und kaum ist das ausgesprochen, folgt als zweite Seite Vorsicht, also die Bremsung der Schadenfreude, Vorsicht, wenn Amerika daraus eigene Übergänge macht. Am allerschlimmsten, wenn es seine Macht zurückzieht, seine Macht nicht in unserem Sinne geltend macht oder anders zuschlägt, dann ist die ganze Weltordnung gefährdet. Also bekennen Sie sich doch dazu, dass Sie Schmarotzer der US-Macht außerdem sind. Also die ist die Bedingung dieser Ordnung, von der Sie leben. Und wollen gleichzeitig die USA mitbestimmen und brauchen zugleich deren Macht dazu. Also die USA's Macht soll Rücksicht nehmen auf Europa. Und zugleich ist damit klar, dass Europa die USA gar nicht ersetzen kann. Nochmal anders genereller gesagt. Alle, auch die Konkurrenten, gehen davon aus, dass solche Machtbeweise nötig sind, nämlich solche, wie sie nur die Amerikaner hinbringen. Und dann leiden sie an denen, weil man sie selber nicht in der Hand hat. Also folgt daraus auch dieses widersprüchliche Verhältnis zu den US-Kriegen, nicht einfach folgen. Immer das widersprüchliche Verhältnis, nicht folgen, aber auch nicht einfach sich dagegen aufstellen. Die US-Feindaffären zu eigenen machen, aber dann in der Mischung aus Distanz und Beteiligung das eigene wiederum hervorheben. Jedenfalls in all dem hin und her, und deswegen führe ich das noch an, herrscht eine Gewissheit. Also ohne Bewährung in dieser Machtkonkurrenz bestimmt man gar nichts. Und das ist mal zum Schluss gesagt ein schönes Bekenntnis, so worauf Frieden und Konkurrenz in letzter Instanz beruhen, nämlich und die internationale Macht des Geldes und so in letzter Instanz beruht. Nämlich eigentlich heutzutage auf rücksichtsloser Abschreckungsfähigkeit überlegener Macht. Und dafür ist dann letztlich in letzter Instanz auch der ganze Reichtum gut. Also dafür wird er dann eingesetzt als Basis der global wirksamen Abschreckungsmacht und im Grund als Mittel und Hebel der Konkurrenz, eben um diese einerseits diesen globalen Ordnungsbedarf, und das ist einerseits der Anspruch, der USA, der aktuell immerzu unterwegs ist, und das ist andererseits dann eben das auch sehr ausführlich die letzten Male besprochene Leiden der Europäer, das einzusehen, dass eigentlich, also ihre Interessen global verankert zu sehen und die Macht, sie aber bestimmend für alle Nationen geltend zu machen, gar nicht zu haben, also auf Amerika angewiesen zu sein und zugleich gegen diese Angewiesenheit mit eben machtvoll konkurrieren zu wollen. Also das wäre jetzt abschließend, da wäre dann auch der Kreis zum Anfang wieder geschafft. Haben wir noch Zeit, wenn noch Fragen sind, naja, vielleicht 10 Minuten.
Ja, jetzt mal eine Frage. Glauben nur, stehen Sie sozusagen die Staaten aber nicht größer in Zusammenbruch? Wie erklären Sie den Zusammenhang von einem Standpunkt des Privatpolitischen aus? Der private Politik, ja, historisch, biologisch, der Staatstheorie, wie können Sie das zusammen mit dem Hochschul oder
Also dazu täte ich zweierlei sagen. Erstens ist es ein Dokument, wie ruinös Kapitalismus für bestimmte Staaten ist. Für ganze Staatenverhältnisse, für ganze Regionen, Rohstoffländer niederer Natur, weiß man ja, welche, die noch nicht mal über solche Rohstoffe verfügen, die aber in die Geldwirtschaft einbezogen sind und als Nationen über keine ökonomischen Mittel verfügen, in dieser Konkurrenz zu bestehen. Die sehen dann erstmal von ihrem ganzen Innenleben her, sowohl ökonomisch als ein ruiniertes Volk, ein nicht vorhandenes Geschäftswesen, ein Geldbedarf, der immerzu unerfüllt ist, eine Menschheit, die kein Geld hat, aber auch die Subsistenz kaputt ist, und ein Staat, der aus diesen Verhältnissen überhaupt keine Mittel und keine entscheidenden Mittel und keine taugliche Macht bezieht. Das ist mal ein Ergebnis der Konkurrenz, würde ich sagen. Und zweitens ist es, und so wird es genommen, ein einziger Auftragsfall für internationale Ordnungsfragen. Fürs Aha, das kann man nicht einfach auf sich beruhen lassen. Wie werden solche kaputtgehenden Staaten, gibt es ja jetzt inzwischen eine richtige Kategorie von Failed States oder von Failing States, die werden als weltpolitischer Ordnungsfall genommen. Armut, Elend, AIDS, Militär, alles wird gleichermaßen drunter subsumiert. Vorsicht, auch solche Staaten haben aus dem internationalen Ordnungsgefüge und aus dem Aufsichtswesen nicht rauszufallen. Sie sind mehr oder weniger im größeren oder kleineren Maße ein Störfall, der betreut, in Anführungszeichen, also beaufsichtigt und im Zweifelsfall dann auch, Beispiele gibt es ja genug, von außen mit Aufträgen versehen wird, auch dort hätten Wahlen stattzufinden, auch dort hätten nicht intern eine nutzlose Gewalt sich zu betätigen, sondern die hätten sich irgendwie so zu sortieren, dass man sie überhaupt berechnen kann, dass man nicht laufend auf sie aufpassen muss, sondern dass sie sich dem auswärtigen Bedarf anbequemen. So sowas ist da unterwegs.
Das ist dann aber eine Art von Strukturkrise, kein vorübergehender
Naja, und Struktur ist vornehm ausgedrückt, also vorübergehend ist das garantiert nicht. Das ist ein fester Bestandteil und ein Resultat und übrigens ja ein wachsender Bestandteil, der einerseits Bereicherung von potenten Nationen an der Welt und andererseits der Gewaltkonkurrenz, die ich da im zweiten Teil kennzeichnen wollte. Das sind halt die negativ, also die puren sagen wir mal, kaputt gemachten Endprodukte eines erfolgreichen Geschäfts- und Aufsichtswesens auf der anderen Seite. Die
Verlierer müssen abgehen.
Ja, das sind die Verlierer. Und du siehst an denen eigentlich die Gewalt und die Geschäftspotenz der anderen Seite. Also auch das kann man ja sagen. Auch den Anspruch, den weitreichenden Anspruch, das nicht als Resultat zu nehmen und hinzunehmen, sondern noch an die zurückzudelegieren, nicht, dass sie mit Mitteln ausgestattet werden, was Besseres zu machen, sondern dass von sie der Anspruch erhoben wird, sich besser zu sortieren. Der bleibt. Selbst wenn sie aus allen weiterreichenden Benutzungsverhältnissen rausfallen, ökonomischer Natur, beziehungsweise die werden dann ja nebenher oder darunter weg durchaus organisiert. Also es ist ja nicht so, dass aus diesen Staaten nicht noch immer zu Geschäftsmittel zu beziehen wären und sogar in denen noch Geschäfte stattfinden. Wie gesagt, die Energiekonzerne und andere sitzen ja in solchen Ländern. Halt sind dann zum Teil selber die Ordnungsmacht für die Verhältnisse, die sie für ihren Geschäftsverkehr dann brauchen, und nebenher verrottet die Bevölkerung und geht alles drunter und drüber. Also weiß man ja, erfährt man ja, immer dann, wenn es heißt, es ist wieder irgendeine unsinnige Negermannschaft vorbeigekommen und hat einen braven Shell-Manager oder Ölarbeiter dort gefangen gesetzt. Immer dann erfährt man, wie die Verhältnisse dort laufen. Da sind auch in solchen ruinierten Ländern nebendran das Geschäftswesen unterwegs ist und mit seinen Ansprüchen an diese Verhältnisse sich teils von denen trennt, teils von sich von denen behelligt erklärt.
Und wie siehst du das Verhältnis, dass einerseits das Kapital sich den Staat erniedrigen will, also keine Grenze, keine Steuerzahlung und so weiter, andererseits doch den Staat wieder braucht, wieder eine Tendenz zum Protektionismus, wieder Zolle, wieder Subventionen und so weiter?
Das sind zwei, eigentlich zwei verschiedene Seiten, aber also das Kapital, wenn es freigesetzt ist, auch die Staaten danach vergleicht, wo geht es hin, wo hat es seine Zentrale, wo hat es seine Produktionsstätten, wo zahlt es seine Steuern, wo macht es sein Geschäft, wo geht es dann am besten mit seinen Eigentumstiteln hin, sodass es am besten fährt. Das ist die Frage und mit der haben die Staaten zu tun. Und die regeln sie teils in Anerkennung dieser Kapitalfreiheit, teils mit dem Bedarf, übrigens dann ja auch durchaus erfolgreich geltend gemachten Bedarf, dann muss man diesem Kapital Bedingungen schaffen, dass es nicht immerzu woanders hingeht. Dass es dann auch weiß, was es am deutschen Staat hat, und siehe da, es gehen ja auch nicht, sind ja nicht lauter Steuerflüchtlinge. So, das andere ist eben deswegen, weil du die zweite Seite ja gesagt hast, weil sie durchaus wissen, was sie am jeweiligen, auch an den potenten Staaten haben. Das sind eben immer noch die Staaten, die erstens über am meisten Geschäftssphären, selber auch am meisten Mittel zur Kapitalförderung verfügen. Eben Subventionen, eben protektionistische Maßnahmen, Konkurrenzschutz, dann aber auch das Aufbrechen des Protektionismus anderer Staaten. Ja, dafür braucht man immerzu die machtvollen Nationen. Und zweitens braucht man eben nicht bloß deren ökonomische Macht und deren ökonomische Potenz, sondern auch deren politische, also auch militärische Macht. Es braucht eben, also amerikanisches Kapital hat eben den Vorzug, dass es die Gewalt, die Amerika ausübt, erstens am allerbesten ausnutzen kann, andersrum am allerbesten aushält. Drittens auch vom amerikanischen Staat natürlich als der erste und quasi naturgegebene Profiteur von dem, was aus Kriegen dann an Geschäft wieder zu machen ist, als solcher gefördert und behandelt wird. Also das ist ja nun kein Geheimnis, dass wurscht, dass Krieg Zerstörung heißt, der amerikanische Staat auf dem Standpunkt steht, das was dann aber als Geschäft auf der Basis geht und zustande kommt, das soll dann nach Möglichkeit amerikanisches Kapital machen und anderes kriegt bedingte Zulassung dazu. Also mit all diesen Affären, ich führe das als Beispiele nur an, ist diese Frage, naja, wie frei ist das Kapital? Eben einerseits der Auftrag an die Staaten, dann diese Freiheit entsprechend von mit ihrer Standardpolitik und so weiter so zu gestalten, dass das Kapital weiß, wo es erfolgreich wirtschaften kann, und zweitens die Kapitalisten umgekehrt, wissen auch und stützen sich auf die Nation. Es geht kein Shell zu nach Uganda und sagt, ich bin bei dir beheimatet. Aus gutem Grund, weil dort die ökonomische Grundlage, die Macht und die politische Macht diesem Kapital in der Welt die Wege und so weiter zu öffnen fehlen. Aber es sitzt in Uganda, es macht dort Geschäft. Aber als Staatsadressen, denen es sich dann verbunden fühlt und die es dann sozusagen als die originären Förderer behandelt. Also Uganda ist für Shell eben mehr eine vom deutschen Staat und von dem, der ökonomischen Macht. Ich kann jetzt nicht, jetzt sitzen die nicht gerade in Uganda, aber das ist jetzt als Beispiel. Also solche Konzerne wissen, dass sie in solchen Ländern selber sowas wie eine Macht darstellen. Aber deswegen und darum, weil sie immerzu auch entscheidende Mächte als ihre politischen Instanzen hinter sich wissen.